Ja, was bedeutet diese Harasia-These? Als erstes mal der Name spricht ja schon für sich. Das ist aus zwei Worten gebildet: Sahara und Asia. Sahara und Asien. Und die Grundidee von James Dimio und von der Harasia-These ist, dass es diesen Wüstenstreifen, man kann es hier schon auf dem Cover hier ein bisschen entdecken. Ich habe auch noch eine Weltkarte, da sehen wir es noch ein bisschen besser. Es gibt hier diesen Wüstenstreifen. Das große hier ist in Nordafrika ist Sahara und es geht dann hier rüber über die arabische Halbinsel bis nach Asien rein, bis hier oben, so Wüste Gobi, China und so weiter. Und diese Wüstenstreifen, das ist, was er als Saharasia bezeichnet. Sahara und Asien. Und die Idee, die er hat, ist, dass dieser Wüstenstreifen früher keine Wüste war. Und es gibt einiges, was dafür spricht. Zunächst mal interessantes Wort bei uns. Sprache ist immer so ein interessanter Schlüssel, wo man so Zugang finden kann. Ne? Das Wort Wüste, eine Wüste bei uns, heißt immer, dass etwas verwüstet wurde. Das Wüste heißt, dass vorher aber was anderes war. Und dann wurde es verwüstet, dann wurde es verwüstet, dann war es dann wüst und leer. Aber vorher war was. Das ist schon mal in unserer Sprache auch so ein Hinweis. So. Und tatsächlich die Idee, dass dieser Bereich mal grün war, der ist uns woanders auch schon begegnet. Ich möchte mal an eine Geschichte erinnern, die ins Zeitalter des Mittelalters der Kreuzfahrer reinreicht. Also die Kreuzfahrer hier in den arabischen Raum gekommen sind, ja, von den blühenden grünen Landschaften hier Europas, dann waren die auch geschockt von der Wüste. Die haben es gesehen, hey, boah, das ist echt okay. Man kannte schon Spanien trockene Gebiete, aber ich meine, wenn du mal hier bist, und es wurde auch nicht permanent gekämpft dort über die Jahrhunderte. Wir reden ja im Zeitalter der Kreuzzüge, da gab es auch Jahrzehnte, wo da nicht gekämpft wurde, wo dann wirklich hier ein Austausch auch war, wo auch europäische Ritter hier richtig mal reingekommen sind in die Wüste dort. Und es geht halt schon von damals so die Geschichte, dass eben viele von diesen Rittern, die so aus lieblichen Mitteleuropa kamen, aus den deutschen Landen, aus Frankreich und so, dass die da schockiert waren. Boah, wie trocken und karg und lebensfeindlich das dazu wirkt. Und es wurde sich schon damals, haben sich so Tempelritter, manche von denen waren ja auch sehr esoterische Leute, also die waren auch an den esoterischen Traditionen interessiert. Und da gab es einen regen Austausch in Friedenszeiten zwischen der abendländischen europäischen Kultur und der morgenländischen, der arabischen, die dann ja wiederum auch Connections hat hier noch weit dahinter. Da gab es einen wunderbaren Austausch auch. Und unter anderem eben auch sind so esoterische Traditionen ausgetauscht worden. Und da gibt es, es geht auf diese Zeit zurück, auch diese Geschichte, das haben sich eben die Templer schon erzählt. Das ist ketzerisches Wissen so. Ich sage auch nicht, dass es eins zu eins so war, aber interessant ist doch, dass schon vor 1000 Jahren auch schon solche Geschichten erzählt wurden. Nämlich, dass auch die Idee, dass irgendwie diese arabische Welt mal, dass das alles fruchtbar war. Dass es eine Welt war der Sinnlichkeit, der Gewürze, des Überflusses und so weiter. Ja? Und Düfte und dass es ein Überfluss war. Gerade wenn du aus Europa gekommen bist, wo dann auch harte Winter und so hast, war das eigentlich so sozusagen, wow, Überfluss. Und dann, so geht eben dieses Wissen, dann hat irgendwie, wurde sozusagen die Göttin, und das ist ja so diese einheitliche Linie, die wir haben in allem dem, was wir Paradies und so weiter nennen, dass eben Fruchtbarkeit das Hauptkonzept war, wenn man überhaupt irgendwas angebetet hat, dann halt Fruchtbarkeit. Ihr erinnert euch an die Statuen mit den hier schon Zehntausende von Jahren alt, hier vom, die, wie hieß sie nochmal, die Venus vom Hohlefels oder auch die Venus von, wie hieß die andere nochmal, egal, aber ihr erinnert euch an die großen Brüste und die überdimensionierten Geschlechtsteile. Fruchtbarkeit, das, wo sich alle einig waren, das ist, was halt das Konzept ist, was das Leben am Leben erhält. Und so soll es hier auch gewesen sein. Und dann, das erzählt sich eben diese ketzerische Geschichte, dann haben die Menschen die Göttin verraten. Und haben der großen Göttin nicht mehr gehuldigt. Und die Story geht tatsächlich sogar so, dass es Mohammed war, der vom Stamm der Koreschiten kam. Und Koreschiten, da sagt man das, die waren eingesetzt, um ein Heiligtum von Kore, ist eine Göttin, ja, um deren Heiligtum, was dort gewesen sein soll, um sich darum zu kümmern. Und aus irgendeinem Grund kam es aber dazu einem Bruch und Kore wurde nicht mehr gehuldigt. Und aus den Worten Kores wurde der Koran und es wurde auf einmal ist es komplett umgekippt. Und es wurde aus einem Göttinnenkult, Fruchtbarkeitskult, wenn du willst, wurde plötzlich so ein patriarchisches System. Und die Story geht halt, dass in dem Augenblick, wo man sozusagen nicht mehr der Fruchtbarkeit gehuldigt, dass dann die Göttin sich zurückgezogen hat. Und das Land wurde trocken und wurde halt unfruchtbar.